Die Drogenfahnderin, die kuschelige Liebesromane schreibt, ist heute bei uns zu Gast. In Folge 289 ist Jana Lukas da und erzählt von ihrem Job, aber auch von ihrem Schreiben, über den ganzen Prozess dahinter.
Wir haben über Sehnsuchtsorte gesprochen, über das Plotten mehrteiliger Liebesromane, über Tropes und alles, was dazugehört, wie sich die Buchbranche entwickelt. Also hört auf jeden Fall rein, es war wieder super spannend.
Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Hier ist Folge 289 von Die zwei von der Talkstelle. Mein Name ist Tamara Leonhardt und mir gegenüber sitzt die frisch gekürte, wie sagt man jetzt eigentlich, Longlist-Autorin?
Nominierte.
Naja, du bist ja nicht für die Longlist nominiert, sondern du bist auf der Longlist und für weitere Schritte nominiert. Anyway, Self-Publishing Buchpreis, herzlichen Glückwunsch, das ist Vera Nentwich. Hallo.
Hallo.
Also, das mit der Laudatio übe ich noch.
Genau, falls da draußen jetzt noch irgendwer verstanden hat, worum es hier eigentlich geht. Ne? Wir sind der Podcast mit allem rund ums Schreiben und Veröffentlichen, egal ob im Self-Publishing oder im Verlag. Und ja, das ist...
Jetzt wirklich, auch mit einer Longlist-Autorin.
Genau, ich bin, bitte nicht ich, sondern mein Buch Frau Appeldorn und der tote Kapitän ist tatsächlich in der Longlist zum Self-Publishing-Preis 2025-26. Ja, das ist echt der totale Hammer. Also das kann ich nicht anders sagen. Da hätte ich niemals mit gerechnet. Wirklich nicht. Die Verkündung war ja am Samstag, ja, ne? Und ich hatte mir zwar den Termin mal so hingelegt und YouTube hat mich auch brav erinnert, dass das gleich startet. Dann habe ich mal kurz reingeschaltet. Das fing aber dann an, so mit Vorgeplänkel und Partner vorstellen. Da habe ich nach 5 Minuten wieder ausgeschaltet. Habe gesagt, das guckst du halt überhaupt, bist ja eh nicht dabei. Ne? Und irgendwann ging dann WhatsApp-Nachricht und die Anna Lena von der Geschäftsstelle schrieb mir herzlichen Glückwunsch zur Longlist. Und ich dachte, hey, du hast ja nicht mehr, du hast dich vertan. Ich habe gedacht, die hat vielleicht eine falsche WhatsApp oder so. Ja, und dann habe ich mir das selbst dann nochmal angeguckt. Ja, und das ist tatsächlich so. Und ja, mega geil. Also muss ich sagen, das ist wirklich wow. Also das, mir fehlen da ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. Also
ich sehe es, das freut mich.
In der Belletristik ja, waren es ja knapp 1200 Titel. Und dass dann 10 da rausgewählt wird und meine Frau Appeldorn unter diesen ja dann ausgewählten 10 ist, das ist schon ein Ding. Und ich habe ja mir dann nochmal das Video dann angeguckt, es wurde ja noch ein bisschen Begründung erzählt und da klang wirklich große Begeisterung raus und da, ja, also das, ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe natürlich dann, ne, kennst mich ja, dann rattert ja in mir die Marketingmaschine los. Ne, und habe ich natürlich dann von Samstag auf Sonntag habe ich nicht viel geschlafen, weil ich ständig, weil ich alles machen müsste und so. Und dann habe ich natürlich direkt Pressemitteilung geschrieben und so. Gestern dann rausgeschickt. Die Rheinische Post hat schon direkt zurückgeschrieben. Da wird natürlich drüber berichtet.
Cool.
Und was ich auch richtig schön fand. Die haben mich dann angeschrieben, die machen einen Adventskalender, 24, ne, an 24 Tagen jeden Tag, so einen kleinen Schnipsel. Und zwar mit den 24 die Rheinische Post, die Tageszeitung. Ne? Und die mit den 24 inspirierenden Personen aus dem Kreis Viersen. Und
wow.
Ich bin dabei.
Mega.
Ich sollte den Song meines Lebens nennen, was mich natürlich auch ein bisschen vor Herausforderung gestellt hat. Und dann so einen kleinen Satz dazu schreiben. Ich dann auch überlegt, was ist der Song meines Lebens? Ist das der Song, den ich gerne höre? Oder ist das der Song, der mein Leben beschreibt? Naja, also ich habe keine Entscheidung getroffen.
Aber darfst du es nicht verraten, wahrscheinlich.
Geschickt. Doch, das kann ich hier. Das sind ja jetzt keine reiche Posten. Ich habe mich für Music von John Miles entschieden.
Ich habe es mir gedacht.
Wieso hast du das gedacht? Ja?
Wieso? Das hast du schon ein paar Mal erwähnt, dass du dieses Lied so liebst und dass das ja, dir viel bedeutet.
Ja, guck mal, was du alles von mir weißt, du.
Ja.
Ja, eine andere, so eine Kulturzeitung da aus Krefeld, der schrieb auch direkt zurück und ob man dann nicht nächstes Jahr in Krefeld mal Lesungen organisieren könnte mit mir. Ja, ich auch cool. Sehr gerne, ne? Dann versuche ich schon seit Jahren da mal Lesungen zu machen. Ja, also ich meine, ist erstmal super, ne? Und damit hat man ja jetzt wieder auch so einen Aufhänger. Mhm. Und ich habe natürlich auch direkt mal vorsichtig gefragt, ob ich jetzt die Druckmaschinen anschmeißen muss, weil Thalia jetzt 1000 Bücher haben will. Aber das ist dann nicht. Das ist dann wohl nur für die Siegertitel so und so weit sind wir ja noch nicht.
Das dauert noch.
Das dauert, ja. Und nee, also muss sagen, also das ist, ne, du kennst ja meine Zweifel und so. Das tut mir echt verdammt gut. Also das kann ich nicht anders sagen. Ne?
Ja, nachdem du die letzten Wochen so down warst, ist das doch eine erfreuliche Wendung.
Also ja, und auch völlig überraschend. Ne? Also wirklich. Wobei ich jetzt wirklich auch überrascht war. Also ich meine, also meine Überraschung kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, ich verfolge den Self-Publishing-Buchpreis ja jetzt im Prinzip von Anfang an. Ne? Ich war ja auch selbst in der Jury schon. Und ich
in
weiß,
anderen
ja,
Jahren, muss man vielleicht schnell dazu sagen.
Ja, ja, okay. Aber ich weiß halt auch, da, wie die Diskussion immer, weil ich weiß, 2018 war ich in der Jury, da gab es auch so ein Cosi-Crime, ein Sylt-Krimi, glaube ich. Ja, ein Sylt-Krimi war es.
Du meinst jetzt in der Hauptjury, sorry, dass ich dauernd dazwischen rede.
In der Hauptjury, ja.
Okay,
ja.
Also die jetzt aktiv wird.
Ja gut, damals war das, glaube ich, noch anders.
Okay.
Ja, wir hatten irgendwie 20, 30 Titel. Also wir haben, glaube ich, die Longlist ausgewählt, meine ich. Aber so genau will ich das nicht sagen. Aber gab es da auch so ein Cozy Crime. Ich fand den sehr schön. Und ich weiß, dass ich also ungeheuer kämpfen musste, um den halt noch irgendwie, ich glaube, damals in die Longlist zu kriegen. So, ne? Weil alle anderen dann doch eher zu den ernsten, ne? Eigenen Themen, immer eher so dramatisch so tendieren. Also und von daher, wie gesagt, habe ich mir da nun wirklich überhaupt keine Hoffnung gemacht. Ja, aber es ist natürlich sehr schön, wenn man da dann doch schon mal eines Besseren belehrt wird. Ne? Mhm. Wobei ich mich ja wirklich auch, also mich hätte ja nun wirklich nicht überrascht, wenn dein Buch darin gewesen wäre. Deswegen habe ich mich jetzt fast schon gewundert. Also es ist nicht, was nicht ist.
Ja? Ja gut, wie gesagt, über 1000 zu 10, ja, das
weiß
ist
nicht,
halt...
Woran das liegt, ne? Keine Ahnung.
Ja, ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich gar nicht so groß reinzukommen, umso doller ist es, dass jetzt eine von uns es geschafft hat.
Das ist, ja, doch. Also, ja, da muss ich jetzt in aller Bescheidenheit sagen, ja. Ja, aber... Und was gibt es denn sonst? Was gibt es bei dir denn?
Auch ja, ich sag mal so, dann da hattest du zumindest eine positivere Überraschung am Wochenende als ich.
Oh Gott.
Ich war Samstag unterwegs. Ich konnte tatsächlich auch nicht zugucken. Ich war nochmal mit den C-Punks unterwegs bei einer Veranstaltung und ich wollte zwar zwischendurch mal reinlinsen, aber ich war die ganze Zeit am Verkaufen und Spenden entgegennehmen und tun und machen und kam auch sehr, sehr spät heim. Und ich weiß nicht, wie es bei euch am Wochenende war, aber bei uns war es da nachts -7 Grad.
Oh,
also
oh.
Richtig fucking scheiße kalt. Und ich erinnere, wir haben seit 3,5 Wochen keine Heizung.
Oh ja, ja, stimmt.
Außer eben den Kamin im Wohnzimmer. Und wir können halt im Moment auch nur einzeln weg. Also müssen halt jetzt wirklich schauen, jetzt wo es so kalt ist, dass immer einer von uns da ist und den Kamin am Laufen hält.
Mhm.
Und normalerweise gehe ich dann trotzdem zum Schlafen ins Schlafzimmer und mummel mich halt sehr dick ein. Aber bei diesen Temperaturen habe ich dann gesagt, bleiben wir auf der Couch.
Mhm.
Und bin dann eingeschlafen. Ich weiß nicht, es muss so eine Stunde, anderthalb muss ich geschlafen haben. Da gab es einen Knall im Wohnzimmer, dass wir sofort gestanden haben. Natürlich im totalen Delirium, erstmal völlig durcheinander. Oh Gott, alles ist explodiert, uns fliegt die Hütte um die Ohren.
Hm.
Die arme Katze war gerade auf dem Regal direkt daneben, so 30 Zentimeter neben dem Knall und hatte danach den ganzen Tag den Schock ihres Lebens auch. Es ist am Ende nichts Schlimmes passiert. Es ist in so einem Rohr hinter dem Kamin, ist ein Ventil abgeplatzt.
Ja.
Aber es war halt so ein Schock und einfach nach diesem ganzen Scheiß dieses Jahr, Krankenhausnotaufnahme, Auto kaputt, keine Heizung seit 3 Wochen, einfach so dieser letzte Tropfen, wo ich gesagt habe, ich habe keine Nerven mehr. Also ich wollte wirklich einfach meine Sachen packen und nach Island Schafe züchten.
Och Gott, du armes Hascherl, ja. Tut mir leid.
Aber am nächsten Tag habe ich es dann irgendwie geschafft. Ich musste nämlich an unseren lieben Podcast-Gast Sandy Mercier denken, die ja immer wieder erzählt, wenn Dinge scheiße laufen, dann schau mal, was man draus machen kann. Und ich habe es tatsächlich geschafft, diese Wut aufs Leben zu kanalisieren und zu sagen, okay, ich gucke jetzt, dass aus diesem Scheißjahr auf die letzten Meter noch was wird. Und ich plane gerade eine Aktion im Dezember, wird man dann nächste Woche bei mir auf dem Account sehen. Und ich will wirklich meinem Buch auch nochmal einen Schub geben, weil ich einfach sage, ich will jetzt noch was Schönes haben zum Ende des Jahres.
Das sei dir sowas von gegönnt.
Also ihr lieben Hasen und Häsinnen da draußen, verfolgt mal bitte meinen Insta-Account die nächsten Tage. Und wenn ihr Lust habt, ein bisschen mitzuhelfen, dann freue ich mich sehr.
Ja, ne? Ja, also bitteschön, ne? Damit die Tamara jetzt ein schönes Jahresende hat und mit voller positiver Energie dann ins Neue gehen kann. Das wollen wir doch alle. Ne? Und ich bin absolut sicher, dass unser heutiger Gast oder unsere heutige Gästin da absolut zu beiträgt. Denn bei allem, was ich bisher gesehen habe, bringt sie da ganz viel Schwung ins Schreiben. Sie strahlt mir nämlich hier schon entgegen und da spürt man die ganze Energie, die wir heute definitiv gut gebrauchen können. Ich freue mich, dass sie heute Zeit für uns hat. Ja, sie repräsentiert eine besondere Mischung. Sie ist Kriminalkommissarin und Autorin. Und jetzt würde man ja denken, dass sie dann Thriller und die ganz harten Krimis schreibt. Aber da ist auch ganz viel Liebe drin. Und wie das zusammenpasst, das wollen wir heute wissen. Jana Lukas ist da. Hallo Jana.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Hi.
Ja, Jana, ich habe natürlich, ne, haben wir dann dich ein bisschen gestalkt und geguckt, was macht sie denn so, die Jana? Und du schreibst in deiner Bio, dass du ja wie alle, ne, immer schon geschrieben hast und schreiben wolltest, aber dann erstmal zur Polizei gegangen bist. So. Also wenn ich so eine Vorliebe für Romance und Liebesromane und die schönen Themen des Lebens habe, wieso gehe ich denn dann zur Polizei?
Ja, das ist eine verrückte, schräge Kombi. Aber tatsächlich, weil ich auch schon immer Polizistin werden wollte und ich mir in dem Alter, in dem ich mein Abi gemacht habe oder meinen Schulabschluss, mir nicht hätte vorstellen können, dass das Schreiben mal mein Leben so bestimmen wird, wie es das jetzt tut. Und da das andere auch mein Traumberuf war, bin ich erstmal in diese Richtung gegangen.
Es ist ja auch ein bisschen logisch. Sie sperrt alle bösen Leute weg und dann haben sich alle lieb.
So. Bleiben ja nur die Lieben übrig, genau.
Ja, genau. Ja. Aber jetzt, um das noch richtig zu verstehen, du bist schon auch noch aktiv bei der Polizei oder jetzt nicht mehr?
Doch, ja. Also ich arbeite nach wie vor. Ich habe ein bisschen reduziert, damit ich ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben habe, aber ich bin nach wie vor Polizistin.
Okay. Darf ich fragen, in welchem Bereich du da so bist?
Ich bin Rauschgiftfahnderin.
Okay. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Da sieht man ja auch nicht nur schöne Sachen, denke ich mal.
Nee, deswegen ist es ja schön, Liebesromane zu schreiben. Das gleicht sich dann so ein bisschen aus.
Ja. Und du hast angefangen mit einer Reihe Boston Swill, wenn ich das richtig gesehen habe, die in den USA spielt. So. Warum Polizei, aber dann in den USA? Warum nicht hier, wo du dich auskennst?
Damit meine Kollegen nicht so die Augen verdrehen. Ne? Wir haben als Polizisten ein kleines Problem, aber ich glaube, so wie jede andere Berufsgruppe auch, die man irgendwo liest oder im Fernsehen sieht. Also ich kann zum Beispiel keinen Tatort gucken, da kriege ich die Krise, weil das alles so unrealistisch ist und so weit weg von unserer eigentlichen Arbeit, dass es mir natürlich, also es fällt einem schwer, das wirklich realistisch darzustellen, weil es ist nicht ganz so spektakulär und cool, wie man es im Buch immer liest oder im Fernsehen sieht. Und es heißt immer, schreibe über das, was du kennst. Deswegen habe ich mit Thrillern angefangen, habe da auch immer schon eine kleine Liebesgeschichte eingebaut. Das war mir schon wichtig. Aber wenn schon Thriller, dann habe ich gedacht, dann nicht in Deutschland, weil, wie gesagt, wenn man es als Polizistin nicht wirklich realistisch schreiben kann, dann denken alle so, oh, jetzt, was soll das denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, gehst du in die USA, kannst ein bisschen fiktiver sein. Ich komme ja aus Stuttgart, da habe ich mir eine Stadt gesucht, die so ein bisschen ähnlich ist. Also Boston ist so ein bisschen ähnlich groß und hat so ein bisschen einen ähnlichen Vibe. Und ja, und dann habe ich gedacht, ach, dann verlagere ich das einfach dahin. Und dann kann ich ein bisschen Quatsch erzählen auch bei den Ermittlungen.
Ja gut, wir hatten ja schon mehrere Polizisten hier bei uns, die zum Teil dann auch schreiben. Und die sagen natürlich Ähnliches, wobei, wenn die dann schreiben, ja, machen die natürlich auch nicht den realen Polizeialltag, ne? Weil der ist einfach langweilig manchmal, ne? Oder langwierig, nicht unbedingt.
Ja, oder ist einfach, also ganz klitzekleines Beispiel, wenn es tatsächlich mal zu einem Tötungsdelikt kommt, gibt es immer eine Sonderkommission. Die setzt sich immer aus anderen Personen zusammen. Also man hat nicht diese zwei Ermittler, die mit dem Colt an der Hüfte durch die Gegend rennen, alkoholkrank sind, eine schwere Kindheit hatten und neben all ihren anderen Traumata geschwind noch den Fall lösen. Sondern da arbeiten einfach ganz viele Kollegen zusammen mit vielen Puzzleteilchen, die dann ineinander greifen. Und jeder hat so seinen eigentlich sehr kleinen Teil. Und erst wenn sich das dann zusammenfügt, hat man dann das große Ganze. Und das dann vielleicht mit 20, 30, vielleicht auch mal 50 Kollegen realistisch darzustellen, das wäre natürlich Quatsch.
Ja, ja, genau. Das ist auch der Grund, warum ich bisher bei meinen Krimis dann doch immer sage, ich nehme irgendwelche Hobbyermittler.
Das ist eine gute Alternative.
Da muss ich nicht realistisch sein, weil Hobbyermittler sind sowieso nicht realistisch.
Oh, die gibt's, glaube ich.
Gibt es die wirklich. Erfolgreich oder möchte gern.
Zumindest sehr präsent, sagen wir es mal so.
Okay.
Nein,
aber das möchte ich jetzt näher wissen.
Nein, das ist schon spannend, weil so gerade eben, wenn man so Sokos hat oder dann so Gerichtsverfahren oder so, da tauchen tatsächlich auch immer wieder die gleichen Leute auf, die da einfach sehr neugierig sind und die da einfach mittendrin sein wollen und die dann da wirklich auch gerade zu diesem Gerichtstourismus die Tage bei Gericht verbringen und dann genau wissen, da ist die Pause, da geht man dann schön frühstücken, da kann man in der Kantine dann Mittag essen und dann geht man zur nächsten Gerichtsverhandlung. Also das ist schon ganz witzig und die gibt es tatsächlich, ja. Aber das ist, finde ich, zum Schreiben ist es ein sehr guter Weg, weil dann muss man nicht ganz so an der geraden Linie lang, sondern kann da einfach ein bisschen kreativer sein. Ich finde das toll.
Ja, nee, absolut. Und ja, ihr habt ja auch was gemeinsam, habe ich ja gesehen, Tamara und du, ne, bei den ersten Büchern. Ja, sie hat ja auch immer die halbnackten Männer auf dem Cover, ne?
Immer. Immer. Einmal im Verlag.
Ja, da hat man manchmal nicht so Einfluss drauf. Wir nennen sie auch die Ruf mich an Cover manchmal.
Ja, ja.
Aber die sind ja, die gibt es ja nicht mehr, oder?
Ich habe ja bei einem sehr kleinen Verlag angefangen. Da war das eben damals sehr, sehr, sehr halbnackt. Und als ich die Rechte zurückbekommen habe, habe ich die bei Be Heartbeat nochmal als E-Books rausgebracht. Und ich dachte eigentlich nicht, dass man noch wildere Cover machen kann. Sie wurden wilder und tatsächlich, wenn man es ganz wild will, dann kann man sich dann noch die Cover vom Hörbuchverlag angucken. Weil ich dachte auch dann, es geht nicht noch mehr, aber die haben noch mal einen draufgesetzt. Also das ist wirklich spektakulär. Aber hey, so sind sie, die Jungs. Ne?
Ja, im Vergleich dazu sind ja deine jetzigen aktuellen Buchcover sehr idyllisch mit schönen Landschaften und ja, hat man direkt das Gefühl, dass das wirklich eine sehr, sehr schöne Wohlfühl-Liebesgeschichte wird. Und das finde ich tatsächlich spannend. Ich schiele jetzt auch mal zu Vera rüber, die ja auch so ihre Ideen hat im Moment für einen Liebesroman. Ich habe ja für mich so ein bisschen mit der Romance abgeschlossen, weil ich das Gefühl hatte, wenn sie nett sind, will es keiner wissen. Aber du, ich nehme an, du beweist gerade das Gegenteil.
Also sie sind schon nett.
Also, das hat sie auch nicht behauptet. Dass sie
ich
nicht
hoffe.
Ja, aber wie ist das so für dich in diesem aktuellen Trend von doch sehr dominanter Dark-Romance-Begeisterung? Hat sich was verändert mit deinen schönen Wohlfühl-Liebesgeschichten?
Also überhaupt nicht. Ich bin persönlich kein Fan von Dark-Romance. Also es ist jetzt, mich erreicht es nicht unbedingt. Und ich glaube, dass es nach wie vor so ist. Also klar, das Leseverhalten verändert sich immer, aber ich glaube, es verändert sich eher so, dass was dazukommt. Also dass jemand, der vielleicht New Adult gelesen hat oder klassische Liebesromane, eben dann auch Fantasy liest oder eben auch dann Dark Romance ausprobiert. Aber es gibt natürlich die nur Dark Romance lesen oder die darüber überhaupt den Einstieg ins Lesen finden zum Beispiel. Mhm. Ja, die werde ich nicht erreichen. Aber ich bin ja auch eine Autorin, die eher für Leute schreibt, die vielleicht nicht mehr 23 sind. Ja. Und dann hat man eigentlich schon so sein Publikum, das ganz klassische Buchhandels, die Buchhandelsleserin, die liest vielleicht auch mal Dark Romance, aber die bleibt so ihren Genres schon treu. Von dem her kann ich mich da eigentlich nicht beklagen und ich habe mich auch noch nicht verändert. Ich glaube auch nicht, dass ich das realistisch oder wirklich authentisch schreiben könnte.
Ja.
Das ist eigentlich das, was ich so schön finde an meinen Büchern, dass es einfach das ist, was ich selber auch am liebsten mag.
Ja.
Und es ist total toll, wenn man das halt auch schreiben kann oder darf.
Also würdest du Vera ermutigen, einen Roman über Kirschkuchenliebe zu schreiben?
Unbedingt. Kirschkuchen ist sowieso am besten.
Ja, ne? Okay, ja, dann werde ich nochmal in mich gehen, aber also wie gesagt, mich hat so am meisten, so als ich mich mit dir beschäftigt habe, so dieser Gegensatz interessiert. Ne? Diese raue Polizeiwelt und dann diese sehr heile Liebesromanwelt. Ist das Schreiben dieser Liebesromane auch eine Methode, um Polizeialltag oder schlimme Dinge zu verarbeiten?
Vielleicht nicht unbedingt verarbeiten, aber abzuschalten und sich einfach in so eine kleine Parallelwelt zu begeben, die wirklich sehr heil ist. Also am Ende zumindest. Manchmal muss man ja auch als Protagonist das eine oder andere Hindernis noch überwinden, sonst wäre es langweilig. Ne? Aber das ist für mich wie sonntagsabends ZDF gucken. Also ich mag das. Ich mag so die heile Welt. Ich mag die Sehnsuchtsorte. Ich mag schöne Dinge. Und ja, und ich liebe meinen Job, also ich bin wirklich von Herzen gerne Polizistin, aber ich finde es auch schön, das ausblenden zu können und zu sagen, jetzt begebe ich mich in diese andere Welt, die mir auch sehr wichtig ist. Und das Schöne ist ja, dass diese Buchbubble so anders ist, so extrem anders und so überhaupt nicht auch nur in Ansätzen vergleichbar mit der Polizeiwelt, was einfach total klasse ist. Das ist ein bisschen wie so hin und her springen zwischen verschiedenen Universen und das ist schon sehr spannend.
Wie muss ich mir denn dann so diesen Alltag zwischen diesen beiden Polen vorstellen? Schreibst du morgens, gehst dann arbeiten oder wie funktioniert das bei dir?
Ich habe es mir so aufgeteilt, dass ich 4 Arbeitstage habe. Also ich habe einen freien Tag in der Woche und an dem und am Wochenende schreibe ich immer jeweils 10 Seiten, also 2500 Wörter. Das ist immer so mein Ziel. Was ich dann auf jeden Fall schreiben will. Ich bin jemand, der rechnet sich das dann immer gut aus. Wie lange habe ich Zeit? Wie viele Wörter muss ich dann schaffen, um dann, also es klingt jetzt nicht sehr romantisch, ne? Es ist natürlich viel Disziplin auch dahinter. Klar, ich muss mich manchmal auch zwingen oder überwinden und man hat nicht immer Bock. Aber ich kann, da ist ja auch jeder Autor ein bisschen anders, aber ich kann mich auch mal hinsetzen und einfach nur eine Stunde was machen, weil ich eine Stunde Zeit habe. Ich kann also so ansetzen und wieder abbrechen und dann an der Stelle einfach weitermachen. Und da bin ich natürlich sehr dankbar dafür, wenn ich es wenn ich anders wäre oder wenn ich anders schreiben würde und hätte vielleicht so Schreibflashes, wo man 2 Tage so durchschreibt und dann ist man 2 Wochen leer geschrieben, dann würde ich wahrscheinlich nie ein Buch fertig kriegen. Also zum Glück ist es bei mir so und da kann ich das ganz gut vereinbaren. Aber Disziplin ist natürlich notwendig.
Ja, aber wie machst du das? Also ich merke immer bei mir, ich brauche auch diese Regelmäßigkeit. Ne? Also wenn mal irgendwas passiert und 5 Tage ist jetzt irgendwas Berufliches oder sonst was dazwischen, ich brauche dann wieder, das ist dann wieder ein totaler Angang, bis ich wieder in dem Schreibflow bin, bis ich überhaupt meine Geschichte, wo ich war, wieder erfasst habe. Das ist ja bei dir dann quasi die Regel, ne? Wie gehst du dann freitags, wenn du sagst, so jetzt müssen 2500 Wörter geschrieben werden, wie bringst du dich da wieder rein?
Habe ich überhaupt kein Problem.
Okay.
Also das bin ich da, ich bin ein sehr starker Plotter, also ich bin Hardcore-Plotter. Bei mir ist wirklich, bevor ich anfange, das komplette Buch sehr detailliert, szenisch eigentlich durchgeplottet.
Das macht es dann einfacher, ja klar.
Und dann weiß ich eigentlich auch immer, wo ich hin will. Also ich bin da eigentlich ziemlich in meiner Schiene dann drin und das funktioniert dann eigentlich für mich ganz gut.
Wobei Hardcore-Plotter, Plotterin, da haben wir ja jetzt ja schon in den 5 Jahren, die wir das machen, schon mehrere Anläufe gemacht, dass uns mal jemand erklärt, wie das denn funktioniert, weil mir ist das noch nie gelungen, so Hardcore zu plotten. Also ich meine, ich kann irgendwas plotten, aber das hat am Ende nichts mehr mit meinem Buch zu tun.
Also, da hast du schon 2 Bücher, guck mal.
Ja. Ja, wie lange
plottest du denn? Da muss man der Typ dafür sein. Ja. Ich plotte einfach durch, bis es fertig ist. Ich muss dazu sagen, also da muss ich auch vielleicht kurz ausholen, ich plotte nicht alleine. Also meine beste Freundin, Leonie Lastella, auch eine Autorin, die eigentlich aus dem New Adult-Bereich kommt. Sie und ich, wir sind so ein bisschen wie Arsch auf Eimer, wenn es ums Schreiben geht. Und wir machen das alles zusammen. Also entwickeln grundsätzlich immer unsere Storys für den jeweils anderen zusammen und wir plotten zusammen. Und wir sind dann wirklich, also wenn ich zum Beispiel, ich fahre viel Auto, bin viel unterwegs und ich fahre einfach eine längere Strecke und wir telefonieren dabei und sie hat den Laptop auf dem Schoß zu Hause und schreibt dann, was wir halt während der Autofahrt uns dann überlegen. Und wir machen das wirklich szenisch, also von Anfang bis Ende entwickeln wir das durch. Und manchmal weicht man natürlich schon so ein bisschen ab, weil man doch merkt, hakt es vielleicht oder da wäre ein anderer Weg besser gewesen. Aber so 90% der Story, wie wir es uns überlegen oder plotten, steht dann nachher tatsächlich so im Buch.
Sehr cool.
Also gleich 2 Sachen, die ich nicht kann, mit anderen zusammen machen und plotten. Ne?
Ja, also wir schreiben zum Beispiel auch zusammen. Also wir haben ein Self-Publishing-Projekt, das wir zusammen machen, wo wir die Perspektiven wechseln. Also sie schreibt immer die männliche Perspektive, ich die weibliche und da wechseln wir ab. Und das ist zum Beispiel, wir plotten das so gut vor, dass wir unabhängig voneinander schreiben können. Also sie ist meistens ein bisschen schneller als ich. Sie schreibt dann schon los ihre Szenen und ich schreibe meine dann manchmal hinterher oder wir schreiben parallel. Und das funktioniert tatsächlich, so wild das auch klingt.
Ja. Also wie gesagt, bei allen Plotversuchen, die ich gemacht habe, klar, ich denke mir dann was aus, das könnte dann da sein, aber mir gelingt es schon allein, schon auch so diesen Zeitfaktor nicht richtig abzubilden. Ja, so wenn ich szenenmäßig plotte, also ich gehöre auch zu denen, die wie du das genau runterrechnen, 2500 Wörter sind bei mir immer 1 Kapitel, 10 Seiten, bin ich voll bei dir, ne, so, und dann rechne ich runter und habe ich mir gedacht, okay, 750 Wörter, also 1 Kapitel, 4 Szenen, so, was müsste passieren in der Szene? So, dann habe ich aber das Problem, dass ich, wie gesagt, nicht so richtig absehen kann, so wie lang rein zeitlich, ne, also es gibt manchmal so einen Satz, wo man sagt, das muss in der Szene passieren, und wenn du dann das ausmalst, quasi, wird das ganz lang und andere Sachen hast du mit 3 Sätzen auserzählt. So. Und das vorher beim Plotten schon irgendwie zu erfassen, das kriege ich nicht hin. So, wie?
Also ich kann ja auch gar nicht sagen, wie wir das machen. Also ich glaube, für mich hat es die Erfahrung einfach gemacht. Also so wie ich ja auch, ich weiß schon von vornherein, wie viele Seiten das Buch ungefähr haben wird. Mhm. Also auch wenn
ja,
ich...
Ja, das habe ich auch. Ja, ja.
Also irgendwie, ich habe das im Gefühl oder mal wird vielleicht auch eine Szene ein bisschen länger und die nächste ein bisschen kürzer. Also ich bin jetzt da auch vielleicht auch nicht ganz so streng. Mhm. Ob das jetzt dann auch immer so um die 10 Seiten dann sind und
ja, natürlich.
Wichtig
ja,
ist, wichtig ist, finde ich, dass es einfach an sich eben nicht zu lange Kapitel werden, dass man einfach immer auch einen schönen Break hat oder man macht einfach mal einen Zeitsprung oder sowas, dass man so ein bisschen Absatz drin hat. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich kann es gar nicht sagen. Das ist passiert.
Ja, das hatte ich befürchtet, ne, dass ich das wieder nicht so hinkriege. Nein, also bei mir ist das auch, also diese, das sind natürlich nur Größenordnungen, aber ich mag es ja, wenn ich beim Schreiben Fortschritt merke. Das ist natürlich der Wortzähler, also ich nehme mir immer 55.000 Wörter vor, so und manchmal sitze ich dann davor und dann ist dann eigentlich so ein schönes Szenenende, was eigentlich auch ein cooler Break wäre jetzt für ein neues Kapitel, dann gucke ich halt immer, habe ich 2500 Wörter bis dahin voll, kann ich ein Kapitel machen. Wenn es viel drunter ist, dann denke ich, okay, muss doch noch was mehr kommen. Ne? So, das ist so einfach. Und dann, ich freue mich dann immer, wenn ich ein neues Kapitel machen kann. Juppa, bin ich wieder eins weiter. Ne? So. Und ja, weil irgendwie, ich arbeite ja doch dann darauf hin, dass es dann irgendwann fertig ist. Auch wenn es natürlich schon auch Spaß macht zu schreiben. Also gerade bin ich echt total im Flow, war ja letzte Woche schon. Und da fällt es mir gerade leicht. Und dann trotzdem freue ich mich immer, wenn ich merke, okay. So, und ich, das ist natürlich dann auch, ich weiß nicht, wie du das beim Liebesroman machst. Krimi ist es ja auch so, na klar, eine Spannungskurve. Ich weiß ja ungefähr so, in welchem Bereich ungefähr muss ich jetzt, der James Frey hat das den Test der Vermutung genannt oder ne, und den Höhepunkt, in welchem Kapitelbereich, in welchem Bereich von Wörtern muss der so strategisch vorkommen, so dass ich auch immer aufpassen muss, nicht zu früh mit irgendwelchen deutlichen Hinweisen zu kommen, sondern so, da hilft mir diese ganze Struktur sehr, dass ich dann gucke, dass ich das einigermaßen gut time. Ne? So, wie ist das denn beim Liebesroman? Wann müssen sie sich, also sie ist ja im Regelfall so, ne, die lernen sich kennen, kommen sich näher und dann gibt es den großen Streit oder das Geheimnis, was sie wieder entzweit, damit sie am Ende wieder zusammenkommen können. Ne? So ungefähr geht es doch, oder?
So grob zusammengefasst.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sind da zum Glück ein bisschen freier als jetzt im Krimi. Wir arbeiten natürlich genauso mit einem Spannungsbogen. Wir haben Save the Cat, die Heldenreise. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle, an denen man sich orientiert. Aber wir haben halt einen Vorteil, dass man ja trotzdem ein bisschen damit spielen kann. Also ich kann ja zum Beispiel eine Slow Burn Romance machen, sprich, das kann alles ein bisschen dauern, bis das sich entwickelt. Oder ich kann halt auch mit einem Bam anfangen, dass einfach irgendwas passiert und dann sich die Geschichte dann darauf aufbaut. Also das ist gar nicht so festgezurrt, wann was passiert. Also das ist passiert, ja. Und darauf achten, dass es eben dazwischen nicht zu langwierig und zu langweilig wird. Aber man muss da nicht ganz so super streng sein, wie man es jetzt vielleicht beim Krimi oder beim Thriller machen müsste.
Gut, wir werden gleich nachfragen, was Slow Burn ist und so. Aber vorher schauen wir mal in unserem Buchtipp, ob der jetzt schnell burnt oder langsam.
Buchwerbung.
Ja, wir haben heute nämlich wieder einen Buchtipp für euch. Ihr wisst, dass wir gerne auch dein Buch bei uns präsentieren. Sende einfach ein E-Mail an alle@2vonder-talkstelle.de und ich schicke dir alle Infos. Was haben wir denn heute, Tamara?
Heute haben wir was ganz Besonderes. Du weißt ja, Vera, ich erzähle dir immer erstmal, wie das Cover aussieht.
Ich warte darauf.
Und das hat so einen Look von so altem Papyrus, also so dieses leicht ausgeblichene Gelbliche. Und wir sehen eine gezeichnete, gemalte Frauenfigur von ihrer Kleidung und ihrer Frisur her würde ich sie auch ein wenig historisch einordnen. Das Ganze ist oben umrahmt mit wunderschönen Rosen. Auf der Seite sieht man ein paar Tannenzweige. Da hast du vielleicht schon ein bisschen weihnachtliche Gefühle bei dem Stichwort. Unten bricht das dann das Ganze am Rand. Da sieht man nämlich die Trümmer eines Gebäudes so leicht angedeutet. Und über diesem Ganzen ist zu finden ein ebenfalls verblichener Brief. Ein Briefumschlag, auf dem über der Briefmarke in alter Schrift steht Feldpost. Und darauf steht der Buchtitel, der da lautet Der Weihnachtsbrief. Und geschrieben wurde das Ganze von Hanne Benden. Und es wird jetzt ganz spannend, weil diese Geschichte hat genau 24 Kapitel. Das heißt, wenn wir schnell sind, dann kann man ihn direkt als Adventskalender lesen.
Ja, das ist ja süß. Ja.
Jawohl. Mhm. Ja, und dann werde ich dir jetzt auch gleich mal den Klappentext vorlesen. Also der Weihnachtsbrief heißt das Ganze. Der Untertitel lautet Eine Frau auf den Spuren ihrer Familiengeschichte. Ein Brief, zwei junge Frauen und die Sehnsucht nach einem geliebten Menschen. 2018. Im Nachlass ihres Großvaters findet Jette das Foto einer ihr fremden Frau und einen ungeöffneten Feldpostbrief. Wieso Opa Erich über 70 Jahre lang einen Brief aufbewahrt hat, kann die junge Journalistin sich nicht erklären. Doch sie versteht die Notiz auf dem Nachlass als Auftrag ihres Großvaters und macht sich auf die Suche nach der Adressatin des Briefes. 1942. Die junge Sekretärin Agnes kann ihr Glück kaum fassen, als ihr langjähriger Freund Otto sie bittet, ihn zu heiraten. Mit ihm will sie ihr Leben teilen und eine Familie gründen. Da erhält Otto seinen Einberufungsbefehl und wird an die Ostfront geschickt. Ja, und wie ich schon erwähnte, der Roman kann als Adventskalender in 24 Kapiteln gelesen werden.
Ja, also das klingt nach einer tragischen Geschichte und ist es denn jetzt dann ein Liebesroman? Weiß man dann, ob sie sich kriegen? Ja, wir wollen nicht spoilern, wir können sie auch gar nicht. Ne?
Ja, es geht um Sehnsucht und um Liebe und ist gelistet im Bereich historische Romane, Familiensaga. Mhm. Also ich würde sagen, wenn nicht die Weihnachtszeit die Zeit ist, um so ein bisschen auch an die Familie, an das Zurückliegende zu denken, wann denn dann?
Ja, auf jeden Fall. Das passt sehr. Und das können wir auf jeden Fall empfehlen. Sag nochmal Titel und Autorin, damit doch jeder weiß, was er zu kaufen hat.
Jawohl, der Weihnachtsbrief, eine Frau auf den Spuren ihrer Familiengeschichte von der wunderbaren Autorin Hanne Benden. Dun, 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 dun.
So, da sind wir wieder. Und jetzt bei Slow Burn, Jana, da denke ich ja immer an die Worte, die Tamara mir immer sagt, Vera, du musst mehr Atmosphäre schaffen. Heißt das bei Slow Burn, dass ich 10 Seiten Gegend habe, oder?
Nein. Hey, Slow Burn bedeutet einfach, dass das Paar einfach sich ein bisschen länger Zeit lässt, bis sie zueinander finden. Oder dass einfach mehr Dinge dazwischen passieren und man merkt plötzlich so, huch, ja, schon 150 Seiten, die haben sich ja noch gar nicht geküsst. Und genau, also manchmal passiert das halt einfach ein bisschen später, weil einfach noch viel andere Geschichte, viel andere Dinge davor und dazwischen sind, die einfach für die Geschichte auch wichtig sind. Und manchmal beginnt es einfach schon mit einem Kracher und dann müssen die Protagonisten halt schauen, wie sie im Laufe der Geschichte dann damit umgehen.
Ja, also ich bin ja eher so die... Bei mir ist ja doch eher Kracher, weil ich habe ein Problem, wenn du 150 Seiten brauchst, bis sie sich küssen. Kannst du mir mal kurz schildern, was denn auf diesen 150 Seiten vorher alles passieren kann?
Und es kann so reizvoll sein.
Ja, also
wenn ich ganz kurz mit einer kleinen Anekdote dazwischen springen darf, ich habe gerade den vierten abschließenden Teil einer Reihe lektoriert und bei diesem Slow Burn weiß man, selbst wenn das vierte Buch beginnt, noch nicht, ob denn da was brennt oder eben nicht.
Und ist es dann so, dass also einfach nur die Frage, kriegen sie sich jetzt verdammt nochmal, die einen weiterlesen lässt, da muss doch noch mehr sein, oder?
Ja, klar. Also ich finde, ein Buch besteht ja auch nicht nur aus den beiden Protagonisten und ihrer Geschichte, sondern da ist ja immer ganz viel drumherum. Es gibt Familie, es gibt Freunde, es gibt ein Setting. Wir haben so diese sogenannten Sehnsuchtsorte, was ja auch ganz toll ist beim Schreiben, dass man einfach selbst an einem Ort sein kann oder eine Geschichte an einem Flecken Erde erzählen kann, der einfach unfassbar schön ist und wo wir alle gerne Urlaub machen würden. Und solche Dinge. Und ich kann es auch mal an einem Beispiel festmachen. Also ich habe jetzt die Bergpraxis-Reihe gehabt. Das spielt im Allgäu in so einer kleinen Bergpraxis. Und da ist es im ersten Teil auch so, dass die beiden Protagonisten aufeinander krachen und dass halt sofort die Fetzen fliegen und man dieses Enemies to Lovers hat, aber dieses Forced Proximity, weil sie müssen auch sehr eng zusammenarbeiten. Und daraus entsteht dann diese Liebesgeschichte. Aber beim zweiten Teil zum Beispiel ist es so, dass eben eine Person zurückkommt in diesen Ort, die einfach so mit Schimpf und Schande daraus vertrieben wurde und jetzt halt doch nach vielen Jahren zurückkehrt und die so zögerlich und zurückhaltend ist, dass sie einfach diesen Love Interest, diesen Protagonisten gar nicht an sich ranlassen will, weil sie einfach so Angst davor hat, wieder irgendwas falsch zu machen und vielleicht wieder irgendwelche Probleme zu kriegen, dass er halt viel länger und viel härter arbeiten muss, um sie am Ende zu kriegen. Und da dauert das natürlich alles ein bisschen länger, aber dazwischen passiert natürlich trotzdem ganz viel, weil die eine witzige Freundesklicke haben, weil sie dort wieder Fuß fasst in einem Ort. Und dann ist es nicht so, dass man jetzt einfach so langweilig auf diesen Moment hinwarten muss, sondern einfach sagt, ja, Gott sei Dank ist es endlich passiert.
Ja, du merkst ja auch, die würden so gut zusammenpassen und du denkst, Mensch, jetzt komm.
Endlich kommen die Puschen. Ja.
Aber ich wollte noch mal gern zu den Plotten zurückkommen. Also du planst jetzt, wie was wo passiert. Aber wenn du ja neue Figuren hast, arbeitest du die auch so intensiv im Vorfeld aus, dass du sicher bist, dass das zu ihrem Charakter auch wirklich passt? Oder hattest du noch nie beim Schreiben so das Gefühl, oh, irgendwie fühlt sich das gerade für den oder die nicht richtig an?
Ja, das ist ein Teil davon. Also ich glaube, wenn man so intensiv plottet, muss man das machen, weil da muss die Figur vorher feststehen. Die bekommt eine komplette eigene Geschichte. Das mache ich tatsächlich vorher. Also ich arbeite die Örtlichkeiten alle aus. Ich arbeite die Personen aus. Jede hat so eine eigene Kurzgeschichte auch. Das kann sein, dass, also eben auch was die Vergangenheit betrifft und so. Und es kann gut sein, dass es überhaupt nicht thematisiert wird nachher und dass es gar nicht auftaucht in der Geschichte. Aber es ist einfach das, was sie für mich dann eben so geprägt hat, warum sie ist, wie sie ist, warum die Charakterzüge sich so entwickelt haben. Und das brauche ich vorher schon. Und dann passt, dann kann ich sie einpassen in die Geschichte.
Und wenn du sagst, du arbeitest die Orte aus, wie gehst du da vor? Also schreibst du eine Art Reiseführer oder sammelst du ganz viele Bilder von irgendeinem Ort oder wie machst du das?
Ja, also wir haben ja so diese klassischen Moodboards, die man ja immer so anlegt. Also einfach so eine Bildersammlung, die man für sich selbst so zusammensammelt. Ich habe immer eine Karte, eine Straßen- oder Ortskarte oder eine Karte von der Gegend dann immer an der Wand neben dem Schreibtisch hängen, dass ich das einfach auch so ein bisschen visuell habe. Und was ich halt mache, ich recherchiere sehr viel, immer grundsätzlich bei allem. Und ich bin eigentlich immer da gewesen, wo es spielt. Also für mich ist das ein großer Punkt, weil die Orte einfach auch eine große Rolle spielen. Also für mich ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, so eine Büroromanze, die in Frankfurt spielt, ich glaube, die könnte ich jetzt schreiben, ohne da gewesen zu sein, weil der Ort jetzt nicht die große Rolle spielt. Aber mir spielt es halt immer auch eine Rolle, wie dieser Ort ist, wie ist der angelegt, wie fühlen sich die Leute da, wie sind die Leute da. Und ich freue mich dann immer, dass ich da einfach hinreisen kann und da recherchieren kann. Ich mache dann auch immer einen Termin mit dem Tourismusbüro oder so aus und interviewe die dann und stelle so meine Fragen, einfach um so ein bisschen Gefühl für die Leute zu kriegen. Ich mag das, wenn ich weiß, wie ist der Vibe? Wie riecht's da? Wie klingt das, wenn man durch die Straßen läuft? Und das nehme ich immer gerne mit und das nehme ich auch gerne mit in die Geschichten rein. Und man kann sehr viel mit Google Earth heute machen, aber für mich ist es immer wichtig, da gewesen zu sein. Also ich habe gerne einfach diesen Vibe. Und es ist eigentlich auch ganz nett, das Finanzamt beteiligt sich dann immer am Urlaubsbudget und so. Es ist ganz okay.
Vera, hast du gehört, Vera? Wie riecht's da?
Genau, wie riecht's da? Ja, gut, aber die Bilanz haben da nur, wenn man Gewinn macht, ne?
Gehe ich doch jetzt einfach mal aus.
Wie lange warst du denn dann im Allgäu, um für die Bergpraxis zu recherchieren?
Also im Allgäu, das ist bei uns das Schöne, ich wohne ja im Stuttgarter Raum, da braucht man nicht so lange. Ich war schon sehr oft und sehr viel im Allgäu. Und ich gucke dann schon, also wenn ich dann konkret mich dann auf ein Projekt vorbereite, dann will ich mindestens eine, wenn es geht, 2 Wochen da sein und dann halt gucken, was ich auch abbastern kann. Also ich hatte eine Protagonistin, die viel mit Naturheilkunde gemacht hat. Da habe ich dann einfach mal so einen Kurs bei einer Kräuterhexe gemacht und habe mir da einfach ein bisschen mal was über Kräuter erklären und zeigen lassen und solche Sachen. Und dann einfach ja schauen, wie fühlt sich das an, da zu sein. Und ins Allgäu fahre ich natürlich generell recht oft, weil das ja wirklich ein wunderschöner Flecken Erde ist und bei uns fast vor der Haustür. Da ist man nicht lange unterwegs, aber wenn ich jetzt eben zum Beispiel ein Setting in den USA habe, da muss ich mir natürlich vorher schon genau überlegen, was mache ich, wann mache ich es, wie viel Zeit habe ich dafür, und meistens plane ich dann immer so 5-6 Tage nur für diese Geschichten ein und versuche da dann so viel wie möglich zu machen.
Das ist ja dann jetzt schon ein größerer Aufwand. Wie lange arbeitest du an so einem Buch?
Also von der Idee bis zum Erscheinen ist es meistens so 1,5 Jahre, denke ich. Also ich habe ja immer 3 Teile. Das Schreiben selber dauert dann nicht mehr so lange. Das sind meistens so 4 Monate. Aber ich mache das ja dann für alle Teile zusammen. Also wenn ich mehr Teile schreibe, ist ja der Ort der gleiche. Und dann schaue ich einfach, dass, ja, ich so vielleicht ein Jahr, ein Viertel sowas. Ja.
Aber du veröffentlichst jetzt eigentlich im Verlag, ne? Oder machst du auch noch Self-Publishing?
Inzwischen bin ich Hybrid, also ich habe als Verlagsautorin angefangen und schreibe jetzt zum ersten Mal eben mit Leonie Lastella, also mit meiner besten Freundin, zusammen eine Reihe, die auf den Outer Banks spielt. Waren wir letztes Jahr und haben spontan beschlossen, mein Gott, da müssen Bücher spielen. Das war gar nicht so geplant, aber das hat uns so überfallen, dass wir gesagt haben, also hier müssen wir unbedingt was ansiedeln. Und das machen wir im Self-Publishing.
Okay. Wie ist das mit, hast du dazu noch was?
Ja, ich wollte nur ganz kurz, ne, Geografie 5. Outer Banks ist Australien oder wo?
Nee, die Outer Banks, das ist eine Inselkette vor North Carolina an der US-Ostküste, also genau.
Ich wollte nochmal auf diese 3 Bände zurückkommen oder diese 3 Teiler. Wie bist du da drauf gekommen, dass es genau 3 sein soll, nicht 4, nicht 5, nicht 2 und dass du dir das so zur Regel machst?
Das ist einfach so passiert. Also ich habe ja damals mit der Boston Police Reihe, das waren 4 Teile. Da habe ich noch bei dem Verlag habe ich noch die Lake Anna Reihe gemacht, das waren 6 Teile. Das war also Zufall, da hätte ich bei beiden wahrscheinlich noch weiterschreiben können und habe dann aber bin dann zu Heine gewechselt und habe dort mit Einzelbänden angefangen und die haben mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, einen 3-Teiler zu einem Thema zu machen und dann habe ich gesagt, ja, gute Idee, mache ich und fand das total super, weil zum einen bin ich auch jemand, ich lese gern Mehrteiler. Ich finde es immer schön, die anderen Protagonisten wieder zu treffen, zu sehen, haben die sich denn auch so ein bisschen weiterentwickelt? Was erleben die gerade alles so? Und natürlich muss man ja auch gestehen, es macht ein bisschen weniger Arbeit. Wenn ich 3 Bücher in die gleiche Gegend setze, dann habe ich halt alles schon, was ich brauche. Zum Teil stehen ja sogar schon die Protagonisten, weil sie ja auch in den anderen Teilen auftauchen. Und da kann man sich natürlich auch ein bisschen Arbeit sparen. Und irgendwie hat das so angefangen mit 3 Teilen, das ist dann einfach so geblieben. Also ich habe manchmal noch, weil ich so gerne Weihnachtsbücher schreibe, durfte ich manchmal noch so eine E-Novella dazu machen als E-Book dann, was ja praktisch wie so ein kleiner 4. Teil wäre. Aber die Geschichten selber sind tatsächlich immer so ausgelegt, dass es eben 3 Freunde oder 3 Geschwister sind, die dann jeweils ihre Geschichte bekommen.
Okay, also das heißt, das sind dann auch direkt 3 Buchverträge mit dem Verlag?
Genau, ein Vertrag, genau, ein 3-Buch-Vertrag dann.
Ja, das ist ja noch nicht schlecht. Ne? Das ist ja noch erstmal ganz gut. Ne?
Ja.
So, da sind wir bei dem Thema, weil da muss ich ja direkt auch nochmal fragen, weil das bei dazu der Kirschkuchenliebe, um mir mal kurz der Dichter auf Stand zu bringen. Ich liebe es auch, Reihen zu schreiben. Ne? Ich schreibe 2 Krimi-Reihen und da ist es ja relativ simpel mit der Reihe. Es sind dann immer dieselben ermittelnden Personen. So.
Und immer ein neuer Fall, genau.
Immer ein neuer Fall. Das ist ja relativ
simpel. Was ja, wie wir gelernt haben, total unrealistisch ist.
Das ist es, aber das interessiert ja keinen. So. Dann habe ich gedacht, ach, ich würde schon gern auch mal so was Liebesmäßiges machen. Aber ich, wie gesagt, ich liebe Reihen, Problem, Liebesroman, die müssen sich am Ende kriegen. Ne? So, dann ist ja die Geschichte auserzählt. Außer bei Tamara, sie würde noch die Ehejahre dranhängen, aber egal.
Nein, würde sie nicht.
Und so, da habe ich gedacht, gut, dann gibt es das, was du so sagst. Ne? Man nimmt halt immer irgendeinen Sehnsuchtort, ne? Das Hotel des Glücks und da treffen sich immer irgendwelche Paare. Fand ich jetzt auch ein wenig so prickelnd. Und weil ich habe schon gedacht, ich hätte am liebsten so eine durchgehende Figur, die immer irgendwie eine Rolle spielt. Ne?
Ja, so. Ist total toll. Und das ist total realistisch. Also,
ja.
Das macht Sinn.
Ja, also bei mir ist es dann Viktor, der immer den Duft von Kirschkuchen wahrnimmt, wenn in seiner Nähe sich irgendwelche 2 Menschen begegnen, die zusammengehören. Und so, jetzt wollte ich, aber du machst ja 3 Teiler. So, wie konzipierst du das, dass das eine Verbindung hat und trotzdem kriegen sie sich am Ende?
Also bei mir sind auch, das ist ein bisschen wie beim Krimi, bei mir ist immer am Ende des Romanens die eine Geschichte abgeschlossen. Also ich habe 3 einzelne Liebesgeschichten, jeder Protagonist hat seine eigene und die wird in einem Roman erzählt und endet dann auch mit dem Happy End. Und dann bekommt der Nächste seine Geschichte. Aber die Figuren aus den anderen Teilen tauchen halt wieder auf, weil sie eben Freunde, Geschwister, Kumpels sind und sind dann einfach immer noch Teil davon. Aber so konzipiere ich es halt, damit ich habe einfach diese 3 Figuren von vornherein fest. Aber genauso gut kann man ja eine Reihe eben zum Beispiel an einem Ort festmachen oder an dem Duft von Kirschkuchen. Und dann kann man die Figur da haben, man kann den Ort da haben und kann trotzdem immer neue Protagonisten dann ihr Glück finden lassen mit jeweils einer anderen Geschichte, die sich halt dann am Ende vom Buch abschließt. Und da kannst du ja eine Reihe theoretisch ewig fortführen, weil du ja immer eine neue Geschichte hast. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man irgendwie so ein verbindendes Element hat, also eben den Ort, den Duft, den Viktor und dann...
Was ist das verbindende Element bei dir dann immer? Der Ort? Oder?
Bei mir ist es eine Mischung aus dem Ort und dem Grund, warum die Protagonisten zusammen sind. Also sind es Geschwister, sind das schon immer ganz enge Freunde? Also da gibt es einfach immer so ein verbindendes Element, warum die zusammen sind. Und natürlich auch immer der Ort, weil sie verhalten sich ja selben Ort auf oder haben eben eine gemeinsame Familiengeschichte. Also ich hatte mal ein Gestüt zum Beispiel, 3 Schwestern, die ein Gestüt betrieben haben oder eine alte Mühle, wo 3 Schwestern einfach ihr Unwesen getrieben haben. Ja.
Ja. Wie, wenn du da einen Vertrag machst mit den Verlagen, Verlage denken ja schon auch wirtschaftlich, äußern die Wünsche an dich, so in welche Richtung es gehen sollte? Wie sehen die aktuell aus? Wo sehen die Verlage aktuell die Trends?
Also Ich habe nicht das, wie man es oft hört, dass man diktiert bekommt, was man schreiben muss oder dass man eben dann wirklich so auf Kommando die und die Geschichte erzählen soll. Das habe ich zum Glück nicht. Ich habe es schon mehrfach gehabt, dass ich gefragt wurde, könntest du dir vorstellen, zu diesem oder jenem Thema was zu machen? Also zum Beispiel eben gerade die Bergpraxis, da bin ich gefragt worden, ob ich Lust hätte, einen 3-Teiler über Ärzte zu machen. Ganz egal, in welchem Setting, ganz egal wie, sie hätten nur gern was mit Ärzten. Ein kleines Krankenhaus oder eine Praxis, ganz egal. Und ich dachte so, ach, Ärzte, wenn schon nicht nackig, dann weißer Kittel ist ja auch ganz gut. Dann nehme ich doch Ärzte, bin ich sexy. Genau. Und dann an sich war ich dann ganz frei. Oder ich wurde mal gebeten, ob ich was machen kann mit zwei Zeitebenen, mit einer Vergangenheitsebene, und war aber auch komplett frei dann eben. Hatte nur diesen Rahmen. Genau, also von dem her bin ich da eigentlich immer sehr, sehr glücklich damit gewesen. Ich weiß aktuell gar nicht, wie es gerade aussieht, weil das, was ich jetzt mache, wird 27 erscheinen. Also ich habe jetzt gerade noch einen Vertrag für einen Dreiteiler, der in den Hamptons spielt, und wir haben jetzt noch nicht uns Gedanken gemacht über was Neues, weil da bin ich jetzt noch so mittendrin. Aber man merkt schon auch so auf der Buchmesse und so, wenn man sich mit Verlagsleuten unterhält, dass alle gerade so ein bisschen überlegen, in welche Richtung bewegt sich denn diese ganze Bubble, als ja schon irgendwie weiß man gerade nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, das ist, so fühlen sich alle gerade. Also alle sind so ein bisschen lost, egal ob Autoren oder Verlagsmenschen. Das ist eine ganz spannende.
Was denkst du, warum das jetzt gerade so ist?
Ja, KI und so, ne?
Ja, also KI ist ein Thema. Ich glaube, wir sind auch so ein bisschen, auch bei diesen New Adult-Geschichten, so an einem Wendepunkt. Das Dark Romance hat natürlich extrem zugenommen. Bei New Adult merkt man auch, finde ich, so langsam, dass die Protagonisten älter werden, weil ja auch die Leser älter werden. Die Themen werden andere. Also ich finde, es ist oft so, dass zum Beispiel auch so eine Kira Groh oder so, also ne, Protagonisten, die eigentlich jetzt schon eher zweite Hälfte 20, Ende 20 sind, trotzdem aber einfach noch so ein bisschen in dem New Adult-Paket verschnürt sind, weil man die Leser natürlich mitnimmt. Die Leser bleiben ja die gleichen. Ich finde, es kommt so ein bisschen neu auf, die Frau, die so Mitte, Ende 40 ist, die so nochmal durchstartet, ne, dieses Empty-Nest-Syndrom hat, die vielleicht die Ehe zerbricht und mal sich nochmal aufmacht, einen Job zu finden, die Liebe zu finden. Also einfach so diesen zweiten Frühling, diesen zweiten Aufbruch ins Leben. Und das haben ja, es gibt ja ganz viele Frauen, die das auch erleben, und die wollen natürlich alle auch nicht mehr lesen, wie das jetzt damals mit dem 28-Jährigen war, weil das hatten die alles schon. Und da findet sich, glaube ich, auch so ein bisschen ein neuer Markt, weil auch die Leserinnen sind alle ein bisschen älter geworden und fühlen sich halt davon vielleicht auch angesprochen, weil es ihre eigene Lebenssituation so ein bisschen widerspiegelt. Ich glaube, da verändert sich viel.
Ja, aber eigentlich gab es doch schon immer Liebesgeschichten und schon immer Menschen in allen Altersstufen. Also, weißt du, wie ich meine? Also, es gab
finde ich tatsächlich nicht. Also, es gibt schon, aber jetzt eben gerade zum Beispiel, ich finde, das ist ein ganz großes Thema, ist wirklich so jetzt dieser zweite Frühling, also die meisten im klassischen Liebesroman, der jetzt nicht New Adult war, also wo sie ganz jung sind, ist ja meistens, waren die immer so um die 30. Und ich finde, erst in den letzten Jahren sind auch die Protagonistinnen so ein bisschen älter geworden, dass man auch mal 35 oder 38 ist. Aber ich finde, so standardmäßig war das eigentlich immer so Ende 20, Anfang 30. Und
ja. Nee, ich meine, aber Leserinnen gab es ja immer in jedem Alter, ne? Also muss ja einen Grund haben, warum jetzt was passiert. Und ich erwarte jetzt nicht, dass du die abschließende Antwort dazu hast.
Doch, habe ich auf jeden Fall.
Dann bitte.
Nein, aber ich glaube wirklich, dass es sich deshalb ein bisschen ändert, weil die Stimmen der Leser auch stärker werden. Also man kann viel besser, viel direkter kommunizieren. Früher ist halt ein Buch erschienen und man hat es gekauft und hat es gelesen. Und jetzt kann man sich viel besser austauschen. Man kann viel besser sagen, was man sich wünscht. Wir können uns super vernetzen in den sozialen Medien. Wir haben ja total direkten Kontakt zu unseren Lesern. Das ist ja ein Traum. Also das ist manchmal auch ein Albtraum, aber meistens ist es total toll. Und dadurch bekommt man viel mehr mit, man ist viel näher dran und merkt, dass eigentlich auch ganz andere Themen spannend sind, die über die man vielleicht einfach gar nicht nachgedacht hat. Und vielleicht war auch die Frau, die zum Beispiel eben jetzt Ende 40 ist, verlassen wird, die Kinder sind aus dem Haus und sie muss sich nochmal neu erfinden, vielleicht war die früher auch nicht so ein Thema. Aber jetzt sind Frauen einfach auch mutiger, selbstbewusster, selbstbestimmter und gehen vielleicht auch von sich aus zum Beispiel diesen Weg, was man früher unter Umständen nicht gemacht hat. Und dann ist es natürlich toll, wenn man so starke Charaktere schreiben kann und die Leute sich da wiederfinden.
Ja, bei Dark Romans muss ich gerade dran denken, dass heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, ich glaube, das ist doch der Tag zur Erinnerung an die Gewalt gegen Frauen, ne? Oder?
Ja.
Ja.
Lassen wir mal so stehen.
Ja, ne, einfach mal so stehen lassen. Eine Sache noch, wo ich auch mich immer total schwer tue. Du hast es vorhin völlig professionell mal eben so in den Dialog eingebaut. Das sind ja diese Tropes. Ne? Tropes. Enemies to Lovers und was es da so alles gibt. Wie sehr orientierst du dich daran?
Ich orientiere mich nicht daran, dass ich sage, ich will jetzt ein Enemies to Lovers Buch schreiben oder sowas. Ich entwickle meine Geschichte, ich entwickle meinen Plot und nachher überlege ich mir fürs Marketing oder für die sozialen Medien, welche Tropes sind denn davon jetzt betroffen? Also was ist es denn alles, damit ich es halt hinschreiben kann? Mhm. Aber ich sage jetzt nicht, ich will irgendwas zu diesem Thema machen, sondern ich habe eine Geschichte und irgendwelche Themen, Tropes sind davon ja dann immer betroffen. Mhm.
Und die Verlage sagen auch nicht, ja bitte, diese und die Tropes sollten erfüllt werden oder so.
Nee, also habe ich jetzt zumindest noch nie die Erfahrung gemacht. Ich denke, da wird es ja dann ähnlich sein. Die sehen das Exposé und dann sehen sie ja auch im Endeffekt, der und der Trope ist ja da drin versteckt.
Ja.
Und dann können sie ja sagen, ja, kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausbauen oder kannst du jenes noch machen? Aber eigentlich reiten wir da nicht drauf rum. Aber ich bin natürlich auch keine New Adult Autorin. Ich weiß nicht, wie das da ist, wenn man bei den ganz jungen Zielgruppen schreibt, ob man das da anders macht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber so im ganz klassischen Liebesroman. Eigentlich sollte man gar nicht so viel Englisch schwätzen, gell? Aber
ja,
jetzt kommt dann
ja
halt doch einfach immer durch.
Ne? Ja, mag das halt auch nicht. Ne? Meine Kollegin macht ja sogar mal englische Buchtitel. Die ist halt total
Mein nächster hat zwar einen englischen Serientitel, aber der Titel des Bandes ist deutsch.
Ja, Mann, das wird ja. Sie wird halt auch älter, ne?
Also. Verrat dich aber noch nicht.
Ja, liebe Jana, das sind sehr, sehr interessante Einblicke so in deinen Weg mit Polizistin und Liebesroman. Ich habe wieder einiges gelernt und du bist aber noch nicht entlassen, weil bei uns gibt es am Ende immer noch die total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara.
So sieht's nämlich aus. Die erste Frage für dich als Leserin. Wann hast du zuletzt bei einem Buch Tränen vergossen vor lauter Lachen oder auch aus Mitgefühl? Ich formuliere meine Frage sonst immer viel klüger, aber du kennst sie ja. Welches Buch hat dich zum Lachen oder zum Weinen gebracht?
Ja, also ich muss gestehen, ich versuche immer Bücher zu vermeiden, die mich zum Weinen bringen. Also das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden, aber ich weine ungern traurige Tränen. Aber ich bin ein ganz großer Rom-Com-Fan. Also ich liebe Ailey Hazelwood, Lynn Painter, Christina Lauren. Also wenn ich diese Bücher lese, muss ich tatsächlich immer lauthals lachen, weil sie einfach so witzig sind. Emily Henry, also ich kann mich gar nicht auf eine Autorin festlegen, aber das sind so diese wirklich einfach skurril witzigen Geschichten, die mich wirklich zum Lachen bringen.
Sehr schön.
Sehr schön. Und in der Buchbubble, welche Begegnung war da besonders inspirierend für dich?
Also tatsächlich habe ich darüber nachgedacht und für mich ist eine Begegnung ganz besonders, aber vielleicht ein bisschen aus einem anderen Grund. Also ich bin ein großer Kristen Higgins-Fan. Das ist eine amerikanische Autorin und von der habe ich irgendwie habe ich die mal entdeckt und habe immer alles von der gelesen und fand die halt einfach auch so super witzig und romantisch. Und die schreibt eben auch in diesen New England-Staaten, also alles so nördlich von New York, die Gegend, die ich so schön finde. Und ich war auf USA-Reise und wollte in diese Gegend. Und dann habe ich mir überlegt, da hatte man noch Facebook damals. Und ich sage, boah, bin ich jetzt total verrückt und schreibe der Frau, die wird natürlich Nein sagen, aber traue ich mich das jetzt trotzdem und mach das? Und habe dann gedacht, ach, ist doch egal, ich mache das jetzt. Und habe mich mit klopfendem Herzen getraut, dir eine Nachricht zu schreiben. Und die hat tatsächlich zurückgeschrieben, hat gesagt, es tut dir total leid, weil da kommt gerade ihr neues Buch raus und sie ist auf Lesereise. Und sonst wäre es ja nett gewesen, aber geht leider nicht. Und kurz bevor der Reise schrieb sie mir plötzlich nochmal und sagt, wann ich denn genau da wäre, weil ziehe los da so ein Essen mit Lesern und wenn ich will und wenn ich da bin, dann bin ich gesetzt und dann bin ich auch dabei bei der Lesung, bei dem Essen und habe sie tatsächlich getroffen. Und war für mich so, also das war natürlich ein total tolles Erlebnis, aber was für mich wirklich so wichtig war, war den Mut zu haben, das zu machen und mich da über meinen, also über meinen eigenen Schatten zu springen und über meinen Tellerrand zu gucken. Und das ist was, was ich immer mitgenommen habe seitdem, was ich auch bei den Recherchen so toll finde. Ich probiere auch alles, was geht, probiere ich selber aus. Nierentransplantation habe ich mal geschrieben, das habe ich jetzt nicht selber gemacht, aber wenn ich ein Gestüt habe, dann mache ich auch mal ein Praktikum auf dem Pferdehof oder so. Also das war für mich so eine Initialzündung für mich selber, mutig zu sein. Und deswegen war diese Begegnung auch so besonders.
Ja, ganz toll. Mhm.
Sehr schöne Geschichte. Und zum Schluss, welches Klischee willst du nie wieder in einem Buch lesen?
Ich liebe Klischees. Klischees haben irgendwo ja alle auch ihre
Berechtigung. Gehen Liebesromane überhaupt ohne Klischees? Nee,
ist schwierig. Oder? Also ich glaube, die Frage ist immer, wie man es erzählt. Und wenn man es nett verpackt, wenn man es humorvoll macht, wenn man es so verpackt, dass nicht jeder wieder sagt, wieder ein Fake-Date. Das ist doch so unrealistisch, dass der jetzt sagt, na dann spiele ich halt deinen Freund. Nee, wenn man es vielleicht toll verpacken kann, finde ich, hat jedes Klischee seine Berechtigung.
Ja, genau. Ne, wir machen uns die Welt jetzt mal schön. So.
Das ist der wichtigste Teil daran.
Genau. Und liebe Jana, unsere Welt hast du heute wunderschön gemacht und ich bin sicher, auch unsere Hörer und Hörerinnen werden jede Minute genießen. Danke, dass du heute bei uns bist. An euch da draußen. Schön, dass ihr uns regelmäßig hört und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Nicht folgt uns, wo immer ihr könnt. Abonniert unser Buchbubble-Bulletin. Ja, und bleibt uns einfach gewogen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Danke, Jana.
Ciao.